Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Gerwald Herter, guten Morgen. Die richtige Corona-Politik. Nicht nur in Deutschland streiten Bundesregierung und Bundesländer darüber immer mal wieder, sondern auch in Österreich. Dazu und zu anderen Aspekten des schwierigen Wegs unserer Nachbarn gleich ein Gespräch mit unserem Korrespondenten in Wien. Corona-Massentests sind in Österreich im Dezember geplant. Die Slowakei ist einen Schritt weiter und hat sie schon durchgeführt. Allerdings spaltet die Auseinandersetzung darüber die Regierung in Bratislava. Auch dazu gleich mehr. Außerdem an diesem Mittwoch in Europa heute, Bergkarabach nach dem Waffenstillstand. Heute wird ein weiteres Gebiet an Aserbaidschan übergeben. Der Preis für den Frieden ist aus armenischer Sicht sehr hoch. Es mag eine optische und natürlich auch akustische Täuschung sein, der wir da erliegen, aber die österreichische Corona-Politik scheint aus deutscher Sicht vor allem das Werk eines Mannes, das Werk des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz.
Ich bin mir bewusst, wie schwierig die Situation ist. Auch in meinem Freundeskreis erlebe ich ausschließlich, dass die Menschen gern hätten, dass dieser Horror vorbei ist. Aber die traurige Wahrheit ist, umso restriktiver wir sind, umso konsequenter wir sind, desto größer die Chance, dass wir möglichst früh wieder aus dieser Situation herauskommen.
Das sagte Kurz Ende März. Seitdem aber hat er nicht immer sehr restriktiv und sehr konsequent gehandelt, das behaupten seine Kritiker. Zu denen gehören teils auch Regierungen der österreichischen Bundesländer. Konfliktmuster, die wir in Österreich selten wahrnehmen, obwohl wir sie in Deutschland ja kennen. Und natürlich ähneln sich auch die Themen, über die in Berlin etwa heute Nachmittag im Kanzleramt und in Wien immer wieder gestritten wird. Öffnen oder schließen von Kindergärten und Schulen, Geschäften, Restaurants oder Hotels zum Beispiel. Anders als Deutschland plant Österreich aber Massentests. Srdjan Govidarica ist unser Korrespondent in Wien und mit ihm bin ich nun verbunden. Guten Morgen, Herr Govidarica.
Hallo, guten Morgen, ich grüße Sie.
Was verspricht sich denn die österreichische Regierung davon, die Bevölkerung so umfangreich wie eben möglich zu testen?
Ja, Bundeskanzler Sebastian Kurz hat das schon mit sehr großen Worten angekündigt. Also zum Beispiel, das sei der Weg, Österreich wieder in die Normalität zurückzuführen oder eine Alternative zu weiteren Lockdowns. Auch ist im Gespräch, dass damit ein Weihnachtsfest in der Familie ermöglicht sein soll. Das Problem ist halt ein bisschen diese Idee, dass es Massentests gibt. Ist jetzt gerade vielleicht 10 Tage alt. Sie ist relativ unerwartet geäußert worden vom Bundeskanzler Sebastian Kurz in einem Fernsehinterview. Das zuständige Gesundheitsministerium war davon ein bisschen überrascht. Und tatsächlich laufen jetzt zwar die Vorbereitungen, aber viele Fragen sind noch offen. Also wo genau wird getestet? Wer macht das eigentlich genau? Was passiert mit den Testergebnissen? Wird es irgendeine digitale Unterstützung geben? Und über all dem steht natürlich auch die Frage, in Österreich soll das anders als in der Slowakei freiwillig sein, weil es anders rechtlich nicht möglich ist. Und da muss man sich schon die Frage stellen, wie viele Österreicher werden eigentlich überhaupt teilnehmen.
Der Zeitplan für die Tests ist ja schon bekannt. Bis kurz vor Weihnachten soll alles über die Bühne gehen. Hängt das nun mit dem Feiern des Frohen Festes, wie angedeutet, im Familienkreis zusammen oder möglicherweise auch mit der Skisaison, die dann normalerweise ja volle Fahrt aufnimmt?
Es spielt sicherlich beides eine Rolle, was aber tatsächlich in den Zeitplan wichtig ist. Wir haben ja in Österreich im Moment den sogenannten harten Lockdown und wenn die Zahlen das ermöglichen, soll der ja am 6. Dezember enden. Das ist ja eine sehr wichtige Voraussetzung für solche Massentests, daher auch dieser Zeitplan, dass jetzt die Gesamtbevölkerung, im Gespräch ist das Datum 19. 20. Dezember, getestet werden soll. Da spielt Weihnachten natürlich eine Rolle und natürlich auch der große Wunsch der österreichischen Tourismusbetriebe, dass so schnell wie möglich die Skisaison startet.
Frankreich und Italien schlagen eine europäische Lösung vor für die Skifahrer und die Skigebiete. Demnach sollen die Skigebiete bis zum Januar geschlossen bleiben. Wie sieht man das in Österreich?
In Österreich ist man da ganz anderer Meinung. Österreich sagt, wir haben doch im Sommer gezeigt, dass Tourismus möglich ist mit Vorsichtsmaßnahmen. Es gibt auch ein Konzept für die Skigebiete mit häufigen Tests der Tourismusbeschäftigten, mit Abstandsregeln, mit Après-Ski, das nur im Sitzen erlaubt sein wird, damit es nicht zu diesen Szenen kommt wie in den Après-Ski-Bars, wo die Leute Schulter an Schulter stehen. Also Österreich sagt, wir sind vorbereitet und vor allem, wenn die Skisaison bei uns ausfällt, der hiesige Finanzminister hat es beziffert, dann bedeutet das 800 Millionen Euro pro Woche, die Österreich dann fehlen. Und da gibt es jetzt auch schon eine ganz klare Forderung aus Wien. Sollte die EU das gemeinsam beschließen, das ist ja so ein bisschen die Idee, dass die Skisaison später startet, dann würde Österreich eine Kompensation der entgangenen Gelder fördern.
Das ist ja ein Punkt, an dem es regional auch sicher unterschiedliche Interessen gibt. Zum Beispiel Tirol hat da sehr starke wirtschaftliche Interessen, Wien wohl weniger. Wenn ich mich recht erinnere, gibt es da nur einen Skilift. Gibt es spürbare Reibungen zwischen Ländern und der österreichischen Bundesregierung?
Aber was das anbetrifft, eher nicht. Auch Wien ist natürlich daran interessiert, dass Tourismus möglich ist. Wien ist ja auch eine Touristenstadt und zum Beispiel nicht nur von Touristen abhängig, sondern von sehr vielen Geschäftsreisenden, die hier zum Beispiel Seminare oder sowas abhalten. Das ist ja alles zum Erliegen geblieben. Auch Wien leidet sehr. Ich glaube, es gibt schon einen Konsens in Österreich, dass so etwas wie Normalität in Tourismus wichtig ist für das Land und dass es auch möglich sein wird. Was wir aber wahrnehmen, ist, dass es in der Kommunikation zwischen der Bundesregierung und den Bundesländern schon Reibungen gibt. Insbesondere beschweren sich sozialdemokratisch regierte Bundesländer. Die Regierungspartei von Sebastian Kurz, die ÖVP, ist ja eine konservative Partei, dass sie nicht eingebunden werden in Corona-Maßnahmen, dass sie viele Dinge aus der Presse erfahren, dass sie bestimmte Details dieser Maßnahmen eben zu spät erfahren. Das hören wir immer wieder.
Und das trägt die Handschrift der Öffentlichkeitsarbeit des Bundeskanzlers Kurz. Er hat es ja angedeutet, der wird auch gelegentlich mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Söder verglichen, schon wegen seiner Art zu kommunizieren, Vorstöße, schwierige Entscheidungen verkaufen. Was ist da aus Ihrer Sicht dran an diesem Vergleich zwischen Kurz und Söder?
Nun ja, also aus österreichischer Sicht wird Herr Söder mit Sebastian Kurz verglichen. Das zeigt vielleicht so ein bisschen, in welche Richtung das geht. Es gibt ja gewisse Parallelen auch im Umgang mit der Krise. Die beiden, also Bayern und Österreich, grenzen ja aneinander. Da gibt es natürlich auch einen logischen Hintergrund, warum sich das so ähnelt. Aber wir haben an mehreren Stellen tatsächlich auch die Situation gehabt, dass in Österreich etwas beschlossen eingeführt wurde und Bayern dann nachgezogen ist oder es zumindest in Bayern diskutiert wurde. Also da gibt es schon ein, wie soll ich sagen, so ein bisschen korrespondierende Röhren manchmal.
Natürlich ist auch wichtig, wie die Infektionszahlen derzeit in Österreich aussehen. Sie hatten mir gestern im Vorgespräch gesagt, dass die offiziellen Angaben regelmäßig kurioserweise auseinandergehen.
Ja, das ist tatsächlich eine Kuriosität, die in der Pandemiebekämpfung in Österreich, glaube ich, so etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal hat. Wir haben jeden Tag Zahlen, offizielle Zahlen, die sich leicht unterscheiden. Das hängt damit zusammen, dass die AGES, das ist ganz vereinfacht gesagt, so ein bisschen was wie das hiesige RKI und das zuständige Sozialministerium Zahlen herausgeben. Die Zahlen unterscheiden sich, das ist jetzt etwas kompliziert zu erklären, in ihrer Erhebungslogik. Experten sagen, beide kann man verwenden, aber die sind dann halt ein bisschen unterschiedlich und es steht natürlich die Frage im Raum, warum einigt man sich nicht darauf, welche Zählmethodik man verwendet, das wäre für alle einfacher. Und es hat sich jetzt tatsächlich hier gezeigt, es gibt einen emeritierten Statistikprofessor, der sagt, ich möchte der Gesellschaft etwas zurückgeben, so ungefähr. Und er macht sich die Arbeit und rechnet das jeden Tag so zusammen, dass es vergleichbar ist und auch vor allem im Zeitverlauf zu betrachten ist und präsentiert das auf Twitter und hat dadurch jetzt hier in Österreich ziemliche Publizität.
Und so wird dann doch noch ein Schuh draus. Vielen Dank an Sirjan Govedarets aus Wien für seine Informationen und Einschätzungen zur Corona-Politik unserer Nachbarn. Landesweite Massentests sind in Deutschland nicht in der Diskussion. Sie dürften bei den Bund-Länder-Verhandlungen heute Nachmittag keine Rolle spielen. Wie gerade gehört, will Österreich sie aber durchführen und steht damit in Europa keineswegs alleine. Luxemburg hat Massentests schon hinter sich. In Italien ist es Südtirol, das ebenso an Österreich grenzt wie die Slowakei. wo sie auch schon stattfanden und wieder stattfinden sollen. Allerdings wird die Kritik daran in der Slowakei immer lauter, nicht allein in der Opposition, sondern auch innerhalb der Regierung. Offen und drastisch kann das lange gut gehen. Der Riss verläuft durch eine Koalition, die ohnehin nicht immer absolut stabil wirkt. Peter Lange dazu aus Prag.
Susanna Čaputová, die slowakische Staatspräsidentin, wusste sich offenbar nur noch mit mildem Spott zu helfen. Es sei zwar besser, zwei Pläne zu haben als gar keinen, schrieb die Präsidentin auf Facebook, aber noch besser wäre es, einen gemeinsamen Plan zu haben. Seit Beginn der zweiten Corona-Welle hatte Wirtschaftsminister Richard Sulik immer wieder Premier Igor Matovič kritisiert. Die slowakische Wirtschaft werde durch Auflagen und Verbote beschädigt, ohne dass es verlässliche Daten über das Infektionsgeschehen gebe. Matovič beauftragte daraufhin Sulik, selbst einen Plan zur Eindämmung der Corona-Pandemie aufzustellen. Eine Art Strafarbeit. Sulik hat nun geliefert und Matovič reagierte in der Tat wie ein etwas autoritärer Lehrer. Thema verfehlt. Das ist das Benehmen eines kleinen Kindes. Sie geben ihm eine Hausaufgabe in Mathematik und er bringt mit einer Woche Verspätung eine in Slowakisch und ist auch noch eingeschnappt, dass sie das nicht anerkennen wollen. Suliks Vorschlag orientiert sich an der Corona-Ampel von Tschechien, mit dem Unterschied, dass Verbot und Auflagen je nach Infektionsgeschehen regional erlassen werden können. Dazu hat er die Slowakei in 36 Bezirke aufgeteilt, entsprechend den 36 Gesundheitsämtern im Land. Wir müssen eindeutige Regeln festlegen, was wann geöffnet werden kann, damit die Geschäftsleute wissen, ja, in unserem Bezirk verbessert sich die Situation, also kann ich mein Restaurant oder mein Fitnessstudio öffnen. Premier Matovič hat sich sofort gegen dieses Modell gestellt. Er will die Pandemie im Dezember mit weiteren drei landesweiten Antigen-Test-Durchgängen eindämmen. Wir müssen uns einfach entscheiden. Entweder gibt es ein Massentesten oder ich erwarte vom Kollegen Sulik, dass er sich hinstellt und sagt, es wird einen harten Lockdown geben. Das sind die zwei Möglichkeiten, die wir haben. Richard Sulik hatte zwar dem ersten Testmarathon zugestimmt, weil er sich davon erhoffte, dass danach die geschlossenen Wirtschaftsbranchen wieder öffnen können. Das ist aber nicht geschehen. Deshalb stellt sich der Wirtschaftsminister nun gegen Matovič. Wir sind für ein Massentesten in Risikogebieten. Aber in weniger infizierten Bezirken macht das keinen Sinn. Das ist herausgeworfenes Geld. Massentests in der ganzen Slowakei werden wir nicht unterstützen. Um die Verwirrung komplett zu machen, hat Gesundheitsminister Marek Krajčí auch einen Plan vorgelegt. Er basiert ebenfalls auf einer Corona-Ampel, sieht aber nur landesweite Maßnahmen vor. Der Krisenstab der Regierung beriet letztlich über keinen der beiden Pläne, konnte sich aber nach ganztägigen Beratungen auch nicht entschließen, neuen Massentests zuzustimmen. Sodass Fedor Čampor, ein Virologe von der Slowakischen Akademie der Wissenschaften, nur noch resigniert feststellen konnte, man brauche einen Plan, als Leitlinie für die Regierung der Slowakei, damit nicht ständig aus der Hüfte geschossen wird nach dem Motto, was uns gerade in den Kopf kommt, das werden wir morgen auch machen. Dass der gute Mann erhört wird, damit ist allerdings vorerst nicht zu rechnen.
Deutschlandfunk-Korrespondent Peter Lange zum Streit über die Corona-Politik in der Slowakei. Der Waffenstillstand ist stabil und das ist nicht der einzige Erfolg, den sich der russische Präsident Wladimir Putin im Konflikt um Bergkarabach zugute hält. Nach offizieller Darstellung des Kreml denkt er einfach an alles. So soll Putin gestern sowohl mit dem armenischen Premier telefoniert haben, als auch mit dem Präsidenten von Aserbaidschan. Dabei, so der Kreml, sei es um die Arbeit der russischen Friedenstruppen im Konfliktgebiet gegangen, zudem um humanitäre Hilfe, andere wirtschaftliche Fragen und die Freigabe etwa von Verbindungsstraßen. In den vergangenen Wochen hatte die armenische Führung den ersten Bezirk an Aserbaidschan übergeben. Viele Armenier nahmen mit, was sie tragen oder sonst wie transportieren konnten. Heute ist ein zweites Gebiet an der Reihe. Faktisch, aber nicht völkerrechtlich, gehörte es über Jahrzehnte zu Armenien und nun also zu Aserbaidschan. Christina Nagel berichtet, dass hier Trauer und Triumph aufeinandertreffen.
Inna Khuchemerian lässt ihren Tränen freien Lauf. Wie so viele andere ist die junge Armenierin noch einmal ins Kloster Dadivank gekommen, ans Grab des heiligen Dadi. Ein letztes Mal, bevor die Aserbaidschaner die Kontrolle über das Gebiet übernehmen, in dem die bedeutende Stätte der armenisch-apostolischen Kirche liegt. Das ist kein Abschied, das weiß ich ganz sicher. Ich hoffe es sehr, ich bete dafür. Die Priester wollen bleiben. Sie hoffen, dass die Straße und damit der Zugang zum Kloster offen bleiben wird, für alle. So wie es Russlands Präsident Putin nach Gesprächen mit seinem aserbaidschanischen Amtskollegen Aliyev in Aussicht gestellt hat. Auch er geht davon aus, dass die aserbaidschanischen Behörden die Kontrolle übernehmen und jedem Zugang zu religiösen Stätten gewähren werden. Der armenischen Seite ebenso wie natürlich der aserbaidschanischen. Das Misstrauen aber sitzt tief. Der jahrzehnte dauernde Konflikt, der Tod, Vertreibung und Zerstörung mit sich brachte, hat auf beiden Seiten tiefe Spuren hinterlassen. Die alten Kirchenglocken von Dadivank wurden sicherheitshalber abmontiert und zusammen mit historisch wertvollen Steinkreuzen abtransportiert. Nichts Wertvolles soll den Aserbaidschanern, dem Feind, in die Hände fallen. Auch die Bewohner jener Dörfer, die nun an Aserbaidschan gehen, haben mitgenommen, was ging. Selbst Fenster und Tore, viele ließen ihre Häuser in Flammen aufgehen. Sie hinterlassen im wahrsten Sinne des Wortes verbrannte Erde in einem Gebiet, das völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehört, auch wenn es in den vergangenen Jahrzehnten von Armenien kontrolliert wurde. Ein weiteres Armutszeugnis eines Volkes, meint der aserbaidschanische Präsident Aliyev, für das er öffentlich nur Verachtung übrig hat. Die Besatzer, die jetzt die Region Kelbadschar verlassen, vernichten und zerstören alle Häuser und Schulen. Sie zeigen ihre Grausamkeit. Aliyev wirft den Armeniern vor, selbst getan zu haben, wovor sie sich jetzt fürchteten. Sie hätten die aserbaidschanischen Wurzeln in der Region Karabach zu tilgen versucht. Historisches und kulturelles Erbe sei vernichtet worden. Wir müssen zuallererst die Rückkehr unserer Bürger in die befreiten Gebiete ermöglichen. Wir müssen alle Kräfte und Gelder mobilisieren, damit unsere Bürger schnell in ihre Heimat zurückkehren können. Jetzt werde die Geschichte neu geschrieben. Dass es eine Geschichte eines friedvollen Miteinanders wird, daran zweifeln Armenier und Aserbaidschaner gleichermaßen. Und wohl auch die Vermittler. Schwer bewaffnete russische Friedenstruppen haben Stellung bezogen. Sie werden den schmalen Korridor schützen, der künftig die einzige Verbindung Armeniens in den von ihnen kontrollierten Teil von Bergkarabach ist und das Kloster Dadivank.
Ein Beitrag von Christina Nagel. Weitere Informationen zum Konflikt um Bergkarabach finden Sie auf unserer Website deutschlandfunk.de und in der Deutschlandfunk-Audiothek. Insgesamt werden etwa 120 Ortschaften übergeben. Soweit Europa heute mit Gerwald Herter. Danke für Ihr Interesse. Schönen Tag.